Zwischen Fegefeuer und Zuckerwatte. Kritik zu Ferenc Molnárs Lilium am Berliner Ensemble. Kann ein Gewalttäter erlöst werden? Ferenc Molnárs Lilium stellt diese existenzielle Frage mit katholischer Metaphysik und Rummelplatzromantik. Christina Tscherskis Inszenierung am Berliner Ensemble verwandelt das Jenseits in rosa Pastelltöne und macht aus Kyrie Kwam ein modern Charon. Ein Stück über zweite Chancen in Zeiten, wo Berliner Theater um ihre Existenz bangen müssen. Ferenc Molnárs Lilium kehrt zurück nach Berlin. Ein Jahrhundert, nachdem Bertolt Brecht das Theater hier revolutionierte. Im neuen Haus des Berliner Ensemble am Schiffbauer Damm verwandelt Regisseurin Christina Tscherski die ungarische Vorstadtlegende von 1909 in eine intensive Betrachtung über Schuld, Vergebung und die Möglichkeit menschlicher Wandlung. Jannik Mühlenweg, der den namensgebenden Lilium darbietet, ist hier durch Wandelbarkeit und Rohheit im Spiel ein hilfreiches Werkzeug. Die 110-minütige pausenlose Aufführung, die am 5. Dezember 2024 Premiere feierte, entstammt einer Epoche des Friedens. 37 Jahre waren seit der deutschen Reichsgründung 1871-72 vergangen. Wien war diplomatisches Weltzentrum. Molnár schreibt aus dieser Zeit, die noch nichts ahnt vom Leid, das 5 Jahre später vom Balkan ausgehen wird. Er ahnt nichts von Stahlgewitter und Weltensturm. Lilium ist ein Bastard ohne Ordnung. Sein bürgerlicher Name Endre Zawodzki kommt erst im Jenseits zur Sprache. Mütterlicherseits sei er, wie er präzisiert. Niemand hat ihm gezeigt, wie man anständig lebt. Pass beantragen, Quittung sortieren, einen Hausstand führen. Als Frau Muscat ihn rauswirft, steht nur eine sesergroße Tasche da. Eine, die auch immer nur im Weg rumsteht. Sein ganzer Besitz, Symbol einer Heimatlosigkeit, die ihn zum Habenichts macht. Die 18-jährige Juli, gespielt von der begabten Österreicherin Lilli Eppli, selbst ein Dienstmädchen ohne Sicherheit, verliert für diesen Mann ihre Anstellung. »Seit 2 Monaten sitzt du hier mit ihr«, das konstatiert Frau Muscat. Eine Beziehung mit der Juli, intensiv wie ein Fiebertraum, die in wenigen Wochen vom ersten Blick zur Schwangerschaft führt. Alleinerziehende Mütter waren zur damaligen Zeit nicht selten, aber doch hochproblematisch. Der Zeitdruck wird existenziell. Das Kind kommt in 6 Monaten, die Raubbeute aber braucht 6 Monate vergraben in der Erde, um Nutzen zu bringen. Und weitere 6 Monate Wartezeit, um nicht aufzufallen. 12 Monate insgesamt, zu lang für die nahende Geburt. Stutzer hatte längst den Plan gefasst, den Kassierer Linzmann zu überfallen. Jenen Juden, der wöchentlich die Löhne der nahen Lederfabrik an die Arbeiter auszahlt. Die geplante Beute? 16.000 Kronen. Eine weitere 16 in Molnárs numerologischem System. Selbst die 8 Kreuze für die Straßenbahn, 8 hin und 8 zurück, ergeben zusammen 16. Molnárs Drama bewegt sich von Beginn an auf einer religiös-metaphysischen Ebene, die weit über das soziale Milieu hinausweist. Als der Raubüberfall scheitert, Linzmann ist erfahren, bietet dem Küchenmesser, das Lilium zögernd mitgebracht hatte, eine geladene Pistole auf und führt zudem bereits eine leere Tasche bei sich. Lilium ersticht sich, um der Schmach zu entgehen. Doch es wartet keine ewige Verdammnis, sondern ein Selbstmördergericht. Ausdruck göttlicher Barmherzigkeit für die Verzweifelten. Die 16 Jahre Fegefeuer, die ihm auferlegt werden, sind nicht Strafe, sondern Läuterung. Das Fegefeuer, jener Zwischenraum zwischen Erde und Himmel, in dem die Seelen von ihren Sünden gereinigt werden, das ist die katholische Antwort auf die Frage nach göttlicher Gerechtigkeit. Hier können auch die scheinbar Verlorenen geläutert werden. Verzweiflung wird zum mildernden Umstand. Wer sich das Leben nimmt, der muss schließlich zutiefst hoffnungslos gewesen sein. Besonders bemerkenswert ist der Hinweis, dass der Jude nicht zurückkäme. Eine subtile Anspielung auf unterschiedliche Jenseitsvorstellungen. Im Judentum gibt es weder Hölle noch Fegefeuer. Seele und Leib sind nach dem Tod zunächst getrennt. Molnars theologische Bildung zeigt sich in solchen Details. Er wurde als Jude geboren und starb als Christ. Kirikwam, der sowohl Linzmann verkörpert als auch live musiziert, fungiert als zentraler Mittler zwischen den Welten. Er ist nicht der verführerische Mephisto, sondern Charon, jener Fährmann der griechischen Mythologie, der die Toten über den Styx ins Jenseits geleitet. Diese Interpretation wird durch seine Funktion bestätigt. Kwam setzt die Drehbühne in Bewegung wie ein Karussell des Schicksals und begleitet alle Übergänge zwischen Diesseits und Jenseits. Seine allgegenwärtige Bühnenpräsenz, er beginnt das Stück mit seinem Gesang, macht ihn zum eigentlichen Regisseur des metaphysischen Geschehens. Die Musik oszilliert zwischen Jahrmarktsnostalgie und Schubertscher Melancholie, schafft Atmosphäre für die Seelenreise. Hans Fründs Lichtkonzept ist Dramaturgie in Farbe. Die rosa Grundbeleuchtung evoziert Zuckerwatte und gebrannte Mandeln, während sie gleichzeitig die Abgründe der Geschichte konterkariert. Diese rosa Unschuldsästhetik hebt das brutale Geschehen auf eine parabelhafte Ebene. Der Rummel ist nicht unschuldig, doch das Rosa bringt eine verklärende Süße. Dominik Wiesbauers Bühnenbild verwandelt den Theaterraum in ein surreales Rummelzelt. Die fragmentarischen Karussellteile bilden eine längst morbide Karusselllandschaft. Der Airbrush-Hintergrund mit dem Frauenbild hat einen Spalt, durch den die Schauspieler wie durch einen Vorhang verschwinden können. Besonders eindrucksvoll ist der Farbwechsel zu Grün bei Liliums Rückkehr nach den 16 Jahren Fegefeuer. Die grüne Beleuchtung, sie signalisiert Hoffnung und Neubeginn. Es ist ein visueller Kommentar zur Möglichkeit der Erlösung. Die subtil fahrenden Lichtröhren schaffen eine Atmosphäre zwischen Sakralraum und Vergnügungspark. Die Inszenierung des Selbstmördergerichts durch Bühnennebel, verfremdete Stimmen und absurde Masken schafft eine traumähnliche Sequenz. Die vier Richterfiguren werden durch Masken wieder erkennbar, doch ihre Verfremdung macht sie zu Archetypen göttlicher Gerechtigkeit. Hier zeigt sich Molnars theologische Raffinesse. Das Gericht fragt nicht nach Schuld, sondern nach der Bereitschaft zur Wandlung. Haben Sie bereut? Ist die entscheidende Frage. Die katholische Beichtpraxis wird zur Dramaturgie des Jenseits. Nicht die Tat zählt, sondern die Reue. Wenn Lilium seine wahre Identität preisgeben muss, Endre Zawodzki, nach meiner Mutter. So kommt beim göttlichen Gericht alles auf den Tisch, auch das Verborgene. Der uneheliche Sohn, der den Mutternamen als sozialen Makel einer Zeit trägt, die solche Kinder als Bastarde brandmarkte. Das Paar, Marie und Hugo, gespielt von Joyce Sanna und Adrian Grünwald, verkörpert den Gegenentwurf zu Lilium und Juli. Sie zeigen, wie es gehen kann, wenn man sich zusammenreißt. Hugo, einst Kofferträger, dann wird er Gerichtsdiener und Kaffeebesitzer. Sie leben spießig, glücklich, haben 5 Kinder und sie siezen sich aus Höflichkeit. Doch selbst in der Justiz, im Herstellen irdischer Gerechtigkeit, herrscht Klassenkampf. So erklärt es Stutzer. Für die feinen Leute gibt es den Himmel, für die armen Schlucker, wie wir es sind, da gibt's die Polizei. Das Diesseits spiegelt sich im Jenseits. Wer mehr zahlt, der bekommt auch schönere Musik. Die Neuübersetzung von Theresia Mora, eigens für das Berliner Ensemble angefertigt, ist kulturpolitischer Gewinn. Während Alfred Polgars berühmte Wiener Fassung das Stück ins Österreich verlegte, holt Mora es ins zeitgemäße Hochdeutsch zurück. Ihre behutsame Modernisierung bewahrt Molnars poetische Kraft, korrigiert aber entscheidende Übersetzungsfehler. So wird Fixur wieder zu Stutzer, denn das bedeutet der ungarische Name auch eigentlich, und Oliver Kraushaar verkörpert diese Figur mit der nötigen, gefährlichen Eleganz. Umgekehrt erhält Hugo seinen ursprünglichen Namen zurück, den Polgar in Wolf geändert hatte. Theresia Mora begründet ihre Entscheidung: Hugo ist ein wunderbarer Name für eine Figur, die einen Füllfederhalter selbst Füllfeder nennt. Im Originaltext lässt Molnar Liliom am Ende sagen: Dass ich dich geschlagen habe. Du weißt, dass ich recht hatte und du musst dich daran nicht erinnern. Sag, soll doch der Lilium recht haben? Weil mir eh gleich ist, wer recht hat. Diese Passage zeigt psychologische Präzision. Lilium kann bis zuletzt nicht um Vergebung bitten, obwohl er seine Schuld sogar erkennt. Die 16. Diese Zahl durchzieht das Stück wie ein numerologisches Leitmotiv. 16 Jahre Fegefeuer, 16.000 Kronen Raubbeute, 16 Kreuze für Straßenbahnen. Luisa wird 16 Jahre alt bei Liliums Rückkehr. In der christlichen Zahlensymbolik steht die Zahl 16 wohl für die Vollendung durch Läuterung. Das wäre die 8 für die Unendlichkeit und deren Verdoppelung. Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet ein überwiegend österreichisches Ensemble um Christina Czerwiski und Lilli Epli dieses Alpenflair in den märkischen Sand bringt. Lilli Epli, die an der Wiener Ballettschule begann, erweist sich als wahres Geschenk für Berlin. Ihre Juli ist eine Frau von stiller Stärke. Dass in Zeiten, da Berlins Senat unter Kai Wegner mit seinem glücklosen Senator Joe Cialo die Theaterlandschaft mit Sparmaßnahmen bedrohen, noch solche Neuproduktionen entstehen, grenzt an ein Wunder. Die Mühe einer eigens angefertigten Übersetzung zeigt, was möglich ist, wenn Theater als kulturelle Aufgabe verstanden wird und eben nicht nur als Veranstaltungsbusiness. Lilium am Berliner Ensemble ist ein Stück, das Emotionen weckt und Menschen, die sich berühren lassen wollen, packt. Und alle anderen streichelt es wenigstens im Herzen. Die metaphysische Erlösungsthematik wurde überzeugend getroffen. Bühnenbild, Licht und Dramaturgie haben gemeinsam mit Christina Czerwiski bedeutende Arbeit geleistet. Das menschliche Sein bleibt schließlich ein Rätsel, aber manchmal, so wie in dieser Liliom-Inszenierung, erhalten wir für 110 Minuten das Gefühl, seiner Lösung nahe zu kommen. Zwischen Fegefeuer und Zuckerwatte, zwischen Schuld und Vergebung. Da entfaltet sich ein Theaterabend, der beweist, auch nach 16 Jahren oder 115 Jahren seit der Uraufführung ist eine zweite Chance möglich. Dieser Text wurde am 26. Mai 2025 von Patrick Pehl in Berlin veröffentlicht.